Hallo, hier spricht Timo Latsch. Ich bin der stellvertretende Sportressortleiter von RTL. Der eine oder andere kennt mich vielleicht auch als Sportmoderator von NTV. Ich schaue also berufsbedingt sehr viele Nachrichten und bekomme im Moment ein ziemlich ungutes Gefühl in der Magengegend, wenn ich mitbekomme, was in den USA passiert. Aber auch hier in Europa, in Österreich, direkt in Deutschland vor unserer Haustüre. Es sind ganz sicher komplizierte, anspruchsvolle Zeiten, aber einfache Lösungen sind nicht immer die richtigen und garantiert sind Lösungen von 1933 die falschen. Und deswegen geht am 23.02. wählen, gib der Demokratie deine Stimme, Hashtag geh wählen.
Diese Kriterien letztlich sind objektive und subjektive Kriterien, das heißt harte Fakten, Zahlen, Daten, beispielsweise Fanclubs, Sky-Reichweite, Stadionbesucher, Auswärtsfahrer, Auswärtsattraktivität, aber eben auch subjektive Kriterien, das heißt, wie wird man wahrgenommen als Fan, wie wird auf die Bedürfnisse eingegangen, wie beliebt ist der eigene Verein, wie beliebt sind andere Vereine, wie professionell ist das Management, wie attraktiv ist der Fußball. Also ein riesiger Strauß an Kriterien, in Summe 18 Kriterien, die in dieses Ranking einfließen.
Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Folge von Bosses Bundesliga-Blog. Zweiter Weihnachtstag, ja, nützt nichts, ist ein Donnerstag. Also gibt es auch heute eine neue Folge meines Podcasts Bosses Bundesliga-Blog. Da wollte ich natürlich erst einmal ein frohes Weihnachtsfest wünschen, bevor ich das nachher vergessen sollte. Ich hoffe, ihr könnt ja heute reinhören, morgen reinhören, wann immer. Podcast ist ja zeitlich unbegrenzt. So gesehen wünsche ich euch frohe Weihnachten oder vielleicht schon gehabt zu haben, je nachdem, wann ihr die heutige Folge hört. Und die ist sehr interessant wieder einmal. Es geht um die Beliebtheitsstudie der Bundesliga-Vereine und auch der Vereine aus der zweiten Bundesliga. Wie beliebt sind sie? Das heißt aber nicht einfach so die Frage, und magst du Bayern, ja oder nein? Das wäre zu einfach und dafür muss man auch nicht großartig etwas untersuchen, denn das ist ja nun schnell gemacht, Strichliste und fertig. Nein, das SLC-Management befasst sich schon seit 10 Jahren mit diesen Fragen rund um die Beliebtheit der Bundesliga-Vereine. Aber Beliebtheit, ihr habt ganz am Anfang schon den Maximilian Madeja gehört, einige Kriterien hat er da schon vorgestellt. Also Beliebtheit ist eben nicht nur, mag ich den Verein oder mag ich ihn nicht, sondern da spielt eine ganze Menge mehr mit rein. Und über das Ergebnis möchte ich heute mit Maximilian Madeja sprechen. Der ist Managing Director bei SLC Management und hat diese Studie selbst in den Händen gehabt und durchgeführt und kennt sich da sehr, sehr gut aus. Bevor es losgeht, genau mit diesen Worten beginne ich immer meine Vorstellung. Ich bin Ralf Bosse, seit 32 Jahren Fußballkommentator für Fernsehen, Radio und Streaming. Über 1800 Topspiele aus dem In- und Ausland für Radio und Fernsehen kommentiert. Die Spiele von Welt- und Europameisterschaften live übertragen. Und seit vielen, vielen Jahren mit dem Podcast Bosses Bundesliga-Blog unterwegs. Wenn ihr Bock habt, ihr erreicht mich eigentlich auf allen sozialen Medien. Da bin ich überall vertreten. Meine Homepage ralfbosse.de. Da gibt es auch ein Kontaktformular. Könnt ihr gerne abschicken. Dann melde ich mich über diesen Weg. Immer donnerstags gibt es eine neue Folge von Bosses Bundesliga-Blog. Und heute geht es um die Beliebtheitsstudie der Bundesliga, durchgeführt durch SLC Management. Und der Managing Director Maximilian Madeja ist heute mein Gast. Maximilian Madeja darf ich begrüßen. Das ist der Managing Director von SLC Management. Und Maximilian, euch habe ich schon sehr oft in den letzten Monaten bei mir zu Gast gehabt, den Bosses Bundesliga-Blog, weil ihr mit eurem Management ganz nah dran seid an der Bundesliga, sie analysiert und Ergebnisse erarbeitet, die für die Bundesliga-Vereine sehr extrem wichtig sind. Und jetzt seit wenigen Tagen habt ihr die nächste Studie veröffentlicht, die Beliebtheitsstudie. Die gibt es jetzt zum 10. Mal. Da darf ich erstmal gratulieren. Herzlichen Glückwunsch dazu. Bevor wir über die Ergebnisse sprechen, kannst du dich noch daran erinnern? Ich meine, du bist recht jung, vielleicht warst du vor 10 Jahren noch gar nicht dabei. Wie das losging mit einer Beliebtheitsstudie, die man da aufgestellt hat?
Doch, tatsächlich kann ich mich sehr gut daran erinnern. Erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf, Ralf. Der Punkt war damals der, dass wir gesagt haben, wir müssen mal weg von dieser einen Frage kommen, welchen Verein magst du? Ja, weil das wurde natürlich immer wieder mal abgefragt und immer wieder veröffentlicht und dann gab es natürlich immer wieder Aufruhr sozusagen, weil wir haben ja doch einige Vereine, die polarisieren. Das heißt, entweder magst du sie oder du hast sie. Und da haben wir gesagt, wir müssen das mal etwas wirtschaftlicher betrachten und entemotionalisieren. Ja, und entemotionalisieren heißt, wir haben uns damit beschäftigt, wie können wir denn die Beliebtheits-DNA entschlüsseln und letztlich auf rationale Kriterien stellen. Ja. Und damit haben wir uns beschäftigt und haben gesagt, okay, wir involvieren einfach die Menschen letztlich und analysieren, was macht denn Beliebtheit eigentlich aus für die Menschen? Ja, also wenn sie sich selber hinsetzen und überlegen und reflektieren, warum mag ich denn einen Verein? Auf welche Faktoren kommt es denn da an? Und das haben wir analysiert und auf der Basis dann letztlich die Kriterien für die Beliebtheit aufgestellt. Und das Besondere ist, das machen wir jedes Jahr wieder. Das heißt, immer vor der Studie gibt es einen Pretest, wo wir genau das wieder abfragen und mit den Menschen diskutieren, was denn Beliebtheit ausmacht. Ne? Weil das kann ja sich auch mal verändern über die Jahre. Es gibt auch mal Jahre, da gibt es bestimmte Beliebtheitsfaktoren nicht, wie während Corona. Kommen wir ja dann auch gleich drauf auf die Kriterien. Da konnte man natürlich bestimmte Stadionaspekte nicht wirklich einbeziehen. Also musste man hier letztlich in dem Pretest natürlich auch letztlich umschwenken und die Beliebtheit an anderen Kriterien festmachen. Und das war so der Weg und Gedanke damals, den wir bis heute in der 10. Beliebtheitsstudie natürlich fortgeführt haben, um letztlich entemotionalisierte Kriterien herauszubekommen, diese dann in der eigentlichen Studie zu analysieren, um auf Ergebnisse zu kommen, die dann ein Beliebtheitsranking ausmachen. Und diese Kriterien letztlich sind objektive und subjektive Kriterien, das heißt harte Fakten, Zahlen, Daten, beispielsweise Fanclubs, Sky-Reichweite, Stadionbesucher, Auswärtsfahrer, Auswärtsattraktivität, aber eben auch subjektive Kriterien, das heißt, wie wird man wahrgenommen als Fan, wie wird auf die Bedürfnisse eingegangen, wie beliebt ist der eigene Verein, wie beliebt sind andere Vereine, wie professionell ist das Management, wie attraktiv ist der Fußball. Also ein riesiger Strauß an Kriterien, in Summe 18 Kriterien, die in dieses Ranking einfließen. Und deswegen auch immer so der Untertitel, die Entschlüsselung der Beliebtheits-DNA.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, objektiv und subjektiv. Gibt es unterschiedliche Wertungen, dass man sagt, objektiv ist denn doch ein bisschen wertvoller als subjektiv, was jeder einzeln von sich selbst her bewertet? Oder geht das komplett identisch und gleich bewertend in die Wertung rein?
Das geht gleichbewertend in die Wertung ein, weil objektiv und subjektiv soll jetzt hier nicht abwertend und aufwertend sein, sondern betrifft einfach das, dass man sagt, objektiv ist letztlich einfach eine Zahl, beispielsweise Social Media Follower bei Facebook, Instagram, X, TikTok etc., wo man eben Zahlen hat, die objektiv einsehbar sind. Und subjektiv ist natürlich dann das, was in einer validen, soliden Marktforschung erhoben wird.
10 Jahre ist ja doch ein langer Zeitraum, gerade für eine Bundesliga, die ja ständig in Bewegung ist und sich weiterentwickeln möchte. Hast du denn so eine Entwicklung festgestellt, was so vor 10 Jahren noch kein Thema war, aber jetzt extrem reingekommen ist? Du hast die sozialen Medien angesprochen, die ja auch explodiert sind, neue Anbieter sind auf den Markt gekommen. Ist das so ein Thema, wo man ihr zum Beispiel sagt, das konnten wir früher gar nicht berücksichtigen, weil das gab es so in der Form noch nicht, aber das hat jetzt voll reingehauen und dementsprechend ist es nur ein Kriterium, was wir berücksichtigen müssen?
Ja, dieses Kriterium in sich hat sich natürlich verändert, dass beispielsweise TikTok hinzugekommen ist oder Snapchat war, glaube ich, einmal oder zweimal mit dabei, hat aber dann wieder an Relevanz verloren. Also das ist dann das Thema Pretest, ne? dass man natürlich schaut, was hat eben noch aus Sicht der Menschen und am Markt eine Relevanz. Grundsätzlich kann man natürlich sagen, hat sich dieser Bereich extrem weiterentwickelt. Ne? Also die grundsätzliche Reichweite, das Geräusch am Markt, das der einzelne Club macht. Aber ich glaube, insgesamt der Blick auf das Konstrukt ist interessant, dass man eben merkt, was früher noch so ein bisschen Bruder Zufall war, ja, bin ich beliebt oder bin ich nicht beliebt, haben die Vereine schon sehr stark selbst in die Hand genommen und versuchen an diesen Stellschrauben zu arbeiten. Und das ist so auch so unser Ansinnen gewesen, dass wir sagen, wir möchten das eben deshalb auch entschlüsseln, damit man weiß, woran kann man denn arbeiten. Also wenn man einfach nur sagt, du bist beliebt oder du bist nicht beliebt, ja, dann ist es schwierig herauszufinden, was sind denn die Stellschrauben, um daran etwas zu verändern. Und genau das kann man natürlich dann machen, wenn es entschlüsselt ist und man weiß, okay, in dem Kriterium bin ich auf Rang 1, in dem Kriterium bin ich im Mittelfeld und in dem Kriterium bin ich Schlusslicht, dann weiß ich eben sehr genau, wo habe ich Aufholbedarf. Und nicht zuletzt, warum auch der Blick auf das Konstrukt aus Sicht der Vereine so wichtig ist. Naja, am Ende sind wir natürlich im Profigeschäft und man macht nicht nur auf dem Platz natürlich das Geld, sondern auch abseits des Platzes Geld, sei es mit den Fans, mit den Kunden, aber auch natürlich mit den Sponsoren, denen es natürlich wichtig ist zu sehen, naja, investiere ich oder engagiere ich mich bei einem Verein, der beliebt ist, der bei der Zielgruppe gut ankommt, eben vielleicht auch nicht nur bei den eigenen Fans, sondern insgesamt in der Liga oder eben nicht. Ja, und deshalb hat diese Beliebtheitsstudie immer einen sehr stark wirtschaftlichen Charakter für die Vereine.
Du machst dir das ja nicht für euch selber, um einfach mal interessante Ergebnisse zu haben, sondern natürlich, und du hast es angedeutet, für die Bundesliga-Vereine. Ihr gebt ja diese Skala, diese Ergebnisse an die Vereine weiter, die entsprechend darauf reagieren sollen. Im Marketing hast du angedeutet, vielleicht auch in der neuen Kommunikationsstrategie, dass man gemerkt hat, soziale Medien spielen wir zu wenig, da müssen wir was tun. Sind die dankbar dafür, dass ihr diese Ergebnisse zum einen erhebt, dann entsprechend weitergibt, um darauf zu reagieren, um sich am Markt dann besser zu platzieren?
Ja, absolut. Also wir merken da sehr stark, dass darauf geschaut wird, dass man versucht, sich danach zu richten und dass man natürlich auch einfach mal weiß, ja, wo man steht. Ja, das ist immer das, was die Vereine besonders interessiert. Sie wissen ja bestimmte Daten selber bei den objektiven Kriterien, die wir auch von den Vereinen einholen. Aber das Ranking ist dann natürlich interessant, dass man weiß, okay, man ist sportlich eigentlich relativ weit oben, aber hier könnte man noch etwas aufholen. Das ist etwas, was die Vereine sehr interessiert. Und natürlich auch immer wichtig an der Stelle, dass es unabhängig letztlich erhoben ist bzw. zusammengestellt ist. Wir haben ja hier eine Metastudie. Das heißt, das ist nicht einfach nur zu diesem Studienzweck erhoben, sondern wir bedienen uns vieler verschiedener Studienquellen und stellen das zusammen. Also beispielsweise auch Institut Allensbach sind Ergebnisse mit drin für die Attraktivität der jeweiligen Vereine, was dann letztlich dazu führt, dass wir ein umfassendes Datenwerk haben, was einfach auf neutralen Beinen steht und wo sich dann die Vereine letztlich auch darauf verlassen können, okay, dieses Ranking, da kann ich wirklich neutral sehen, wo ich stehe und woran ich arbeiten kann.
Zumal ihr mit SLC Management ja schon lange Partner der Bundesliga, des DFB seid und die wissen ja, welche Qualität hinter euch steckt, welche Seriosität dahinter steckt. Aber ich vermute, Maximilian Madeira, irgendwo bist ja auch privat Fußballfan und wenn ihr diese Beliebtheitsstrategie und diese Studie aufstellt, dann stellt ihr ja auch erstmal einen Fragenkatalog her und seid dann ja selber auch gespannt, wie kommen die Ergebnisse raus. Also ich würde jetzt das und das erwarten, nee, ich glaube eher das. Und dann liegen die Ergebnisse da. Wie oft bist du denn schon überrascht worden in diesen 10 Jahren oder vielleicht jetzt aktuell mit dieser Studie, die vor 2 Wochen da veröffentlicht worden ist, wo du gedacht hast, das geht ja gar nicht, hätte ich im Leben nicht mitgerechnet und das ist das Ergebnis, was wir natürlich ernst nehmen.
Ja, also ich kann ehrlicherweise sagen, es macht über einen riesigen Spaß und ist viel Spannung dabei über die Zeit hinweg, wo wir diese Ergebnisse aufstellen und die Studie zusammenstellen. Und ich sag mal, die Überraschung beispielsweise dieses Jahr ist ganz klar der Aufstieg vom VfB und auch von Bayer Leverkusen, wo man natürlich wusste, die haben jetzt eine sportlich erfolgreiche letzte Saison gespielt. Aber ist dann immer die Frage, kann man das in den anderen Bereichen nachziehen? Ja, also nutzt das der Verein diesen sportlichen Erfolg in den anderen Bereichen, um auch hier letztlich Attraktivität aufzubauen, Beliebtheit aufzubauen. Gleiches natürlich zum Beispiel mit einem VfL Bochum, der jetzt eine, sage ich mal, sportlich schwierige Saison gespielt hat und jetzt auch wieder spielt, der aber zum Beispiel in der Beliebtheit einfach in diesen ganzen Kriterien, in den ganzen Stellschrauben die richtigen Schrauben dreht und hier entgegen der sportlichen Leistung immer in einem guten Mittelfeld landet, ja, als kleiner Verein sozusagen und hier einfach ganz viel Arbeit für seine Attraktivität macht, abseits des Platzes.
und dann auch noch ziemlich regional ja quasi wirkt. Ich glaube nicht, dass wir im Osten oder im Süden viele Bochum-Fans haben. Also deren Beliebtheitsgrad ist ja ziemlich auf das Ruhrgebiet wahrscheinlich beschränkt. Also das mag dann ja auch noch eine Rolle spielen. Aber du hast das noch ein bisschen angedeutet. Beliebtheit eines Clubs und entweder daraus folgernd oder eben nicht folgernd ein ökonomischer Erfolg. Diese Korrelation da zwischen diesen beiden Dingen bedingt das eine, das andere. Wenn ich beliebt bin, habe ich auch ökonomisch, heißt wirtschaftlich Erfolg im Merchandising, im Zuschauerzahlenbereich, dass die Leute einfach sagen, der Verein ist geil, da gehe ich hin.
Grundsätzlich schon. Ich würde es als einen Kreislauf sehen. Ne? Also irgendwann muss man diesen Kreislauf mal starten, muss eben auch abseits des Platzes etwas für sein Image tun, ja, für seine Attraktivität tun, weil ansonsten ist man da rein vom Sportlichen abhängig. Ne? Das betrifft auch die Finanzen. Natürlich insgesamt, das hat man mal in einem anderen Podcast ja besprochen, der Sport ist ein volatiles Geschäft. Ja, selbst mit dem besten Kader kann ich auch mal eine schlechte Saison spielen. Und dann ist die Frage letztlich, was kann ich abseits des Platzes an diesen Schrauben drehen, um trotzdem familienfreundlich zu sein, nachhaltig zu sein, ein tolles Image aufzubauen, auch trotz einer sportlich schlechten Saison neue Sponsoren zu gewinnen, Verträge zu verlängern oder auszuweiten. Ja, das sind alles die Punkte, die in diesen Kreislauf hineinspielen und die darauf einzahlen, wenn ich an diesen Stellschrauben der Beliebtheit schraube und an vielen kann ich eben auch schrauben, wenn ich nicht sportlich erfolgreich bin, dann hilft mir das in diesem Kreislauf und kann mich da positiv, sage ich mal, nach oben schrauben.
Nun ist es eine Bundesliga-Studie. Bundesliga, die Bezeichnung für die höchste Spielklasse. Nicht erste Bundesliga, liebe Fußballfreunde. Diesen Begriff gibt es tatsächlich nicht. Es heißt offiziell nicht erste Bundesliga, sondern nur Bundesliga. Und es gibt die zweite Bundesliga. So ist es von der Bezeichnung her richtig. Habt ihr denn mit dieser Bundesliga-Studie damit die Zweitligisten außen vor gelassen?
Nein, tatsächlich nicht. Also dieses Jahr, das wird noch offiziell rauskommen, haben wir das auch für die zweite Liga gemacht. Es wird dann auch ein gemischtes Ranking geben aus, jetzt sage ich es mal, erster Liga und zweiter Liga. Und das wird sicherlich auch spannend, also wo es dann letztlich Überschneidungen gibt, wo man sagt, sind jetzt die ersten 18 Vereine der ersten Liga auch wirklich für sich auf Platz 1 bis 18? Oder gibt es hier tatsächlich Vereine aus der zweiten Liga, die dann in dem Punkte-Ranking unter den ersten 18 landen und dementsprechend aus der ersten Liga im Ranking der zweiten Liga sozusagen landen? Das wird sicherlich spannend. Deswegen haben wir gesagt, zum 10. Jubiläum machen wir das über alle 36 Vereine hinweg, um die dann nicht außen vor zu lassen. Letztlich haben wir natürlich immer im Hintergrund das für die zweite Liga auch schon berechnet, weil wir haben ja sozusagen Auf- und Absteiger dabei gehabt, weshalb es hier immer etwaige Überschneidungen gab. Und das wird auf jeden Fall spannend, wenn wir das veröffentlichen und dann auch sehen, wo gibt es denn da sozusagen Beliebtheits-Auf- und Absteiger innerhalb des 36 Vereine-Rankings.
Ich frage deshalb, weil das, was wir besprochen haben, was du erklärt hast, wer beliebt ist und sich in der Außendarstellung nicht völlig dämlich benimmt, muss eigentlich erfolgreich sein und auch wirtschaftlich. Und wir haben ja jetzt den Schalke 04, ein Verein, der sportlich nun nicht gerade überzeugt, aber ich glaube beliebt ist, deutschlandweit beliebt ist, also ein deutschlandweites Einzugspublikum hat, die nicht alle in Stadion kommen, aber generell sagen, das ist mein Verein, im Merchandising-Bereich durchaus sich da engagieren und entsprechende Souvenirs kaufen und so weiter. Aber wo wir immer wieder hören, verschuldet 160 Millionen Verschuldung und was nicht alles. Also ist das ein schlechtes Beispiel? Beliebtheit ist da, sportlicher Erfolg nicht und deswegen finanziell die großen Probleme?
Naja, wir müssen natürlich immer schauen, von wo startet ein Verein in diesem ganzen Thema. Und Schalke 04 ist ein Traditionsverein schlechthin, hat aber sicherlich in den vielen letzten Jahren da an der ein oder anderen Säule gesägt, sage ich jetzt mal. Ne? Also beziehungsweise den Beliebtheitspuffer, den man hat, so ein bisschen auch aufgebraucht, dadurch, dass man einfach in vielen Dingen Probleme hatte und die nicht lösen konnte. Und dementsprechend ist das natürlich gerade in der zweiten Liga mit einigen Traditionsvereinen, die hier spielen, spannend, wer dann hier in der Beliebtheit letztlich das umsetzen kann, ne? Weil Tradition und eine traditionsreiche Marke heißt noch lange nicht, dass ich das tatsächlich in Beliebtheit umsetzen kann, dass ich das in monetäre Effekte umsetzen kann. Das ist ja gerade dann die Aufgabe letztlich, die spannende Aufgabe, das abseits des Sportlichen dann auch wirklich umsetzen zu können.
Das ist vielleicht im Moment ja sehr interessant, eigentlich diese Studie fällt mir gerade so ein bisschen ein, denn wir haben jetzt die TV-Vermarktung durch, gerade wird besprochen zwischen den 36 Vereinen, wie wird das Geld verteilt. Kommt da eure Beliebtheitsstudie passend, weil es ja doch viele Vereine gibt, Traditionsvereine, Schalke vorneweg, die sagen, wir sind sportlich nicht erfolgreich, aber wir haben 60.000 im Stadion, die Hütte ist immer voll, wir sind total beliebt, also da sind wir ganz oben. Guck mal hier, Beliebtheitsstudio, SLC-Management, da stehen wir ganz oben. Kommt das so gesehen ganz passend, um diese Fernsehgelder dann gerechter zu verteilen?
Das ist eine schöne Idee von dir, Ralf. Das kann man sicherlich mal ansprechen, ob sowas hier eine Rolle spielen könnte. Aber selbstverständlich werden da sicherlich auch noch andere Faktoren berücksichtigt werden, von wegen Derbys und so weiter und so fort und historische Einschaltquoten zu den Vereinen. Von daher ist es sicherlich ein Anhaltspunkt, den man nehmen könnte, um so ein bisschen auch in die Zukunft zu blicken, ne? Weil wir bei den TV-Rechten oder bei der Verteilung die alte Diskussion haben mit großen Vereinen, kleinen Vereinen, traditionsreichen Vereinen, nicht so traditionsreichen Vereinen. Und das könnte sicherlich ein Faktor sein, das Ganze noch ein bisschen neutraler zu sehen und ein solches Ranking in so eine Verteilung einfließen zu lassen. Ist aber aktuell meines Wissens nicht der Fall.
Nee, wüsste ich auch nicht, aber das hat nun nichts zu bedeuten. Wenn du es nicht weißt, dann ist es sicherlich glaubhafter, wo du nun nah dran bist am DFB. Aber das wäre ja so eine Maßeinheit, die man mal einführen kann, zu sagen, die ist ja jedes Jahr diese Studie, vielleicht hilft sie in der Verteilung.
Durchaus spannend, ja.
Ich bin ja jetzt so ein bisschen von außen und würde sagen, Beispiel Bayern München, entweder du liebst sie oder du hasst sie. Also entweder hast du 50%, die sagen, totale Beliebtheit, Nummer 1, und 50% definitiv, nein, die kann ich haben, sind garantiert letzter. Somit würde ich jetzt vermuten, in eurer aktuellen Beliebtheitsstudie ist Bayern München nicht auf 1, oder doch?
Doch, tatsächlich. Der FC Bayern ist auf 1, jetzt zum 9. Mal von 10 Malen. Einmal wurde er kurz von Borussia Dortmund abgelöst. Das ist immer ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Bayern und Dortmund da oben. Und da sieht man auch, dass letztlich trotz der letzten Saison der FC Bayern da oben steht, aber deshalb eben auch diese 18 Kriterien. Ne? Deswegen, wir erfassen ja nicht, wer wen hasst, sondern wir erfassen letztlich die Werte, wo man stark ist, ja, also und ranken das. Und deswegen, wie gesagt, diese 18 Kriterien, um das zu entemotionalisieren, ja, genau diese Diskussionen außen vor zu lassen, geliebt oder gehasst. Ja, und der FC Bayern ist natürlich zum Beispiel in den ganzen objektiven Kriterien wahnsinnig stark. Ja, ich sag mal, auf eine gewisse Zeit ein bisschen uneinholbar, was das betrifft, also von Fanclubs und Stadionbesuchern und so weiter und so fort. Da sind die natürlich einfach wahnsinnig stark. Es ist einfach der größte Verein der Welt und deshalb sind da einfach einige Werte dabei, wo man sagen muss, da sind sie nur schwer einholbar. Aber deswegen geht eben der gesamte Strauß mit hinein, weshalb man dann letztlich oben, denke ich, gerade dann auch mit Bayer Leverkusen und Stuttgart, die jetzt auf 3 und 4 sind, nach Bayern und Dortmund schon ein spannendes Rennen über die nächsten Jahre erwarten darf, ja, weil die sehr, sehr stark aufgeholt haben.
Wir sollten vielleicht mal diese subjektiven Kriterien sagen, denn das, was ich gerade sagte, ich hasse sie, ich liebe sie, so leicht geht es natürlich nicht. Es geht dann zum Beispiel über die Fanbedürfnisse, Familienfreundlichkeit, Nachhaltigkeit des Vereins, wo man auch auf den ersten Blick sagen würde, ja, da schieße ich ja keine Tore, ob ich jetzt hier was für den Klimaschutz mache oder nicht. Aber trotzdem habt ihr auch das entsprechend einfließen lassen. Das heißt, wenn ich Probleme habe zu parken am Stadion und sage, boah, jedes Mal, ey, dann ist das schon mal ein subjektives Kriterium, aber eine Beeinflussung der Beliebtheitsskala, wo es heißt, ey, parken geht bei denen gar nicht, das kannst du vergessen, öffentliche Verkehrsmittel geht nicht, das würde so ein Ergebnis schon nach unten hin korrigieren.
Genau, das ist zum Beispiel beim subjektiven Kriterium Kundenzufriedenheit, das sind Werte vom Bundesliga-Barometer natürlich drin, da fließt sowas dann beispielsweise ein. Bei Nachhaltigkeit ist heutzutage natürlich auch einfach nicht mehr wegzudenken als Kriterium, wie gesagt, auch im Pretest letztlich wieder abgefragt, wo die Leute gesagt haben, für mich spielt es eine Rolle in der Beliebtheit, ob jemand nachhaltig arbeitet. Das könnte man natürlich in jedes Kriterium ganz tief reingehen. Bei der Nachhaltigkeit stecken natürlich das Thema ökonomisch, ökologisch, sozial, gesellschaftlich dahinter, die wichtigen Säulen, die man dazu erhebt. Ja. Das heißt, auch wieder für sich ein komplexes Kriterium. Und da geht es natürlich jetzt bei den Vereinen naturgemäß weniger um die Ökologie als um das Sozial-Gesellschaftliche, was ein Verein per se schon mal, sag ich mal, sehr stark spielt, diese Karte, ne? Thema Sport, Förderung etc. Und deswegen sind auch diese Kriterien sehr wichtig. Und in Summe ist dann eben das Spannende, was die Vereine mit diesen Stellschrauben machen und wie sie sich versuchen, dann in diesem Ranking hochzuarbeiten.
Wir wollen jetzt sicherlich nicht jeden Verein durchgehen, aber einen hätte ich vielleicht doch noch, wo ich so denken würde, Beliebtheitsskala abzufragen, SV Elversberg. Tabellenführer zweite Bundesliga. Wir müssen darauf einstellen, dass sie vielleicht aufsteigen. Und ich könnte mir vorstellen, dass sehr, sehr viele, die ich befragt habe, sagen, weiß ich gar kein nichts zu sagen. Wo liegen die überhaupt? Was machen die? Wie ist das Stadion? Haben die Nachhaltigkeit? Keine Ahnung. Haben die überhaupt Fansouvenirs? Weiß ich nicht. Was soll ich da machen? Wie geht man mit so einem Verein um? Ich will dem jetzt nicht zu nahe treten, aber ich provoziere jetzt mal ganz bewusst. Wo in so einer Umfrage gesagt wird, weiß ich nicht, kenne ich nicht, kann nichts zu sagen. Wie kann man den denn aus eurer Sicht ja seriös dann in so einer Studie wiedergeben?
Naja, natürlich werden nur die Aussagen mit einbezogen, wo die Menschen etwas dazu sagen können. Ne? Also wenn jetzt eine Person sagt, sie kann zu dem Verein nichts sagen, dann kann man das natürlich nicht mit einbeziehen. Aber selbstverständlich dürfen wir nicht vergessen, Ralf, zweite Liga ist zweite Liga. Und selbst wenn jetzt da jemand neu reinkommt, dann hat es eine gewisse Reichweite, eine Aufmerksamkeit, wo die Menschen auf so einen Verein logischerweise aufmerksam werden. Ja, ich meine, man darf nicht vergessen, der spielt in 17 anderen Städten dann in Deutschland, kommt mit den ganzen großen Clubs, die in der zweiten Liga spielen, in Berührung. Also da haben wir von heute auf morgen natürlich einen ganz gewaltigen Aufmerksamkeitsschuss nach oben, sodass es eben Gott sei Dank nicht so ist, dass die Menschen nichts zu diesem Verein sagen können. Ja, weil rechnest dir selber hoch, wie viele Menschen plötzlich durch die Spiele in der zweiten Liga auf so einen Verein aufmerksam werden und ihn kennenlernen.
Ich denke immer an den FSV Salmrohr, die ja auch mal zweite Bundesliga gespielt haben. Alle Spiele verloren, Klaus Toppmöller damals Trainer, und der Bürgermeister sagte damals, wir sind stolz auf unsere Fußballer, die verlieren zwar jedes Spiel, aber ganz Deutschland kennt uns. Das ist ja wirklich das Ziel von vielen kleineren Vereinen, die auf einmal in die zweite Bundesliga reinkommen. Heidenheim ist natürlich jetzt ganz extrem in der Bundesliga, wo die einfach sagen, ey, auf einmal nimmt man uns wahr. LR Ahlen schreibt man immer noch gerne mit Doppel-A, ist aber falsch, weil die in Westfalen liegen, bei mir in der Nachbarschaft, mit AH und mit einem Großsponsor auf einmal hochgekauft wurden und spielten zweite Bundesliga. Man ist stolz drauf, hätten fast sogar noch den Aufstieg geschafft. Also viele kleine Vereine schaffen das dann durchaus, sich da für die Öffentlichkeit, auf deutschlandweit mal, Aufmerksamkeit zu erregen. Und Fußballfans werden diese Namen nie vergessen. Also ich könnte immer noch die Vereine der zweiten Liga Nord und Süd aufzählen, die mal in den 70er Jahren gespielt haben oder heute, das gibt es überhaupt noch. Aber KSV Baunatal und wie sie alle hießen, die waren mal da und man vergisst sie nicht. Ja. Also das ist schon höchst interessant. Ne?
Ja, da hast du vollkommen recht. Ich meine, genau das ist ja der Punkt. Also einerseits bekommt man automatisch eine Aufmerksamkeit, wenn man in der zweiten Liga oder erste Liga spielt, da hochrutscht. Ja, also ich meine, nicht umsonst sieht man, dass Heidenheim direkt auf Platz 12 eingestiegen ist im Ranking. Aber der andere Teil ist natürlich, was fange ich als Club damit an? Also nutze ich das proaktiv und versuche diesen Effekt zu multiplizieren, diese Aufmerksamkeit, die ich bekomme, die Gelder, die ich mehr bekomme, wie investiere ich die? Was mache ich mit dieser Attraktivität, die ich automatisch ein Stück weit bekomme? Oder was mache ich eben nicht damit? Ja, also von daher, das ist die spannende Frage bei den Vereinen, die neu in die erste oder zweite Liga reinkommen. Wie stark multipliziere ich diese Effekte, die mir, ich sage jetzt mal, geschenkt werden?
Das Das ist tatsächlich so. Im Endeffekt wird es dir geschenkt. Ne? Dank der Medien, die natürlich täglich darüber berichten, wirst du täglich auch erwähnen und auch der Allerletzte wird irgendwann mal gehört haben, da gibt es irgendwas. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber habe ich schon mal gehört. Das ist ja schon mal ein erster Schritt, die Bekanntheit zu steigern. Jetzt sind wir natürlich immer so ein bisschen neugierig. Bei München die Eins, das wissen wir. Wer ist denn der schlechteste Verein?
Im Erstliga-Ranking ist der SV Darmstadt an letzter Stelle.
Ja. Das ist aufgrund des Abstieges noch in die Bundesliga reingewertet worden, weil zu klein, weil zu wenig Mitarbeiter an der Geschäftsstelle, um das quasi zu machen, wo ihr sagt, hey Leute, da habt ihr Defizite, da müsst ihr was machen. Da können wir nicht, keine Leute können wir uns nicht leisten, geht nicht. Muss man so hinnehmen dann?
Naja, muss man eben nicht hinnehmen, ne? Weil wenn man sich dann die Einzelkriterien anschaut, dann kann man natürlich sehen, okay, wo habe ich Stellschrauben, wo ich daran arbeiten kann, wo bin ich weiter hinten. Also sowas wie Sky-Reichweite beispielsweise ist natürlich schwierig von heute auf morgen zu erhöhen. Aber beispielsweise Stadionbesucher oder Auswärtsattraktivität, das sind Dinge, da habe ich natürlich viel in der Hand, wenn ich Auswärtsfahrten fördere, ne, und mehr Auswärtsfans, also mehr eigene Fans zu Auswärtsspielen gehen, wenn ich es schaffe, mein Stadion besser auszulasten. Das sind alles Dinge, da kann ich natürlich schon daran arbeiten. Ebenso selbstverständlich wie Social Media Attraktivität, Social Media Follower, das sind Dinge, da kann ich schon aktiv daran arbeiten. Und Darmstadt ist nun doch schon einige Zeit eigentlich in erster, zweiter Liga präsent, wo man sagen kann, okay, da hätte wahrscheinlich mehr laufen können.
Ich denke gerade, wo du sagst, Internetseite, SC Freiburg fällt mir sehr oft ein. Ich glaube, außer Copy und Paste von Presseartikeln taucht da kaum was auf. Wenn ich die mal kommentiere und bereite mich ab Montagmorgen auch mit deren Internetauftritten vor auf dessen Spiel, das ist recht dürftig. Aber ich habe ja nun auch viele Spiele aus dem Ausland zu kommentieren und weiß, wie das da gemacht wird, wie ja, stümperhaft ist natürlich jetzt zu hart gesagt, aber wie schwach Internetauftritte von anderen internationalen Topvereinen sind, wo aber auch der Verband nichts macht, also wo wir wirklich in Deutschland sagen müssen, da sind wir immer noch am besten aufgestellt. Das ist ganz klar, obwohl wir sicherlich Verbesserungspotenzial haben. Aber im Vergleich zu anderen der Top 5 Ligen sind wir immer noch top unterwegs. Habt ihr denn so einen internationalen Eindruck auch mal, ob das so stimmt, was ich gerade gesagt habe?
Ja, durchaus. Also in anderen Ländern, da spielt natürlich per se die Liga-Attraktivität eine Rolle. Also nehmen wir die Premier League, die steht eben für sich ein ganzes Stück weit weiter oben. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, oder kann ich dir nur recht geben, was die Vereine an sich in Deutschland leisten, in erster, zweiter Liga an, sage ich mal, Öffentlichkeitsarbeit und Arbeit an ihrem Image, an ihrer Attraktivität, was natürlich auch daher rührt, dass sie sich selber um ihre Finanzen kümmern müssen, ne? Also, dass sie selber schauen müssen, was kann ich einfach und muss ich on top noch einnehmen zu dem, was ich über, sag ich mal, Standardgelder bekomme. Da merkt man einfach schon, da ist Zug dahinter, ja, und damit möchte man sich beschäftigen, da möchte man professionell aufgestellt sein, da möchte man möglichst gute Beziehungen zu Fans, zu Kunden, zu Journalisten, zu Sponsoren pflegen, und das sieht man natürlich dann auch in der professionellen Arbeit ganz grundsätzlich.
10 Jahre Beliebtheitsstudie, ihr macht jetzt nicht Schluss, es geht weiter.
Definitiv.
Wie geht's denn weiter? Werdet ihr an der Fragestellung irgendwas ändern oder werden wir bei München eigentlich auf Jahre hinaus auf der Eins haben?
Wir werden immer wieder den Pre-Test fahren, das heißt immer wieder überprüfen, liegen wir mit den Kriterien noch richtig, hat sich da was verändert? Wir werden immer wieder den Markt anschauen vor jeder Studie und betrachten, gibt es neue objektive Kriterien, neue Kanäle, die mit einbezogen werden müssen, selbstverständlich auch beim Thema TV oder Streaming-Reichweiten, was sich da verändern wird. Das heißt, da werden wir immer für jede Studie das neu betrachten, aber ansonsten wollen wir natürlich schauen, dass das Konstrukt an sich vergleichbar bleibt. Ja, sonst hat man natürlich ein Problem, die Rankings auch über die Jahre zu vergleichen, die Verläufe darzustellen. Und von daher, ich denke, es wird immer wieder spannend sein, von Jahr zu Jahr wie sich dieses Ranking tatsächlich aufstellt, wer nach oben kommt, wer nach unten abfällt, was das Sportliche für einen Einfluss haben wird. Und ich denke, es wird tendenziell eher größer werden als kleiner, die Studie mit erster, zweiter Liga. Man wird sicherlich auch mal schauen, vielleicht runter in die dritte Liga zu gehen. Und selbstverständlich das Ganze auch, das jetzt für deinen Podcast nicht so relevant, aber auch auf andere Sportarten zu transferieren. Denn ich denke, untereinander kann man da vom Branchenprimus Fußball sicherlich einiges lernen.
Das glaube ich auch. Da sind wir sofort gedanklich bei Handball, bei Eishockey, Volleyball. Ich glaube, die nächsten mancher Sportarten, die so dahinter kommen, aber mit einem riesen Abstand, dass man da vielleicht nochmal versucht, ein bisschen zu helfen, das könnte ich mir gut vorstellen. Maximilian Madeira, schön, dass wir über eure Beliebtheitsstudie mal sprechen konnten, dass wir die vorgestellt haben. Die Bayern sind auf der 1, aber nicht einfach, weil man das so weiß und erwartet hat, sondern weil es jetzt auch mit Zahlen unterlegt werden kann. 360.000 Mitglieder und noch mehr. Da ist ein bisschen mehr los als bei den 20 Mitgliedern bei RB Leipzig. Aber das ist wieder ein anderes Thema, da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Maximilian Madeira, Dankeschön. Wünsche dir, deiner Familie, SLC-Management, alle, die dabei sind, Weihnachten, was ein bisschen ruhiger ist. Oder zieht ihr durch und sagt, jo, ist nichts mit Pause.
Na, es ist tendenziell natürlich immer wieder ein bisschen ruhiger, weil der Sport ja auch so ein bisschen ruht. Und das ist auch, denke ich, schön und verdient für alle in der Branche. Und deswegen ganz recht herzlichen Dank, dass ich da sein durfte, mich mit dir unterhalten durfte. Und das Gleiche wünsche ich dir und allen Zuhörern natürlich auch.
Dankeschön dafür. Vielen Dank, Maximilian Madeira, dass wir diese Beliebtheitsstudie hier bei mir vorstellen konnten. Jetzt müsst ihr ganz tapfer sein, liebe Fußballfreunde, denn es heißt Abschied nehmen. Es ist heute die letzte Ausgabe im Jahr 2024. Ja, genau, die nächste Ausgabe ist am 2. Januar. Das ist der erste Donnerstag im neuen Jahr. Klar. Dann mache ich weiter mit Bosses Bundesliga-Blog. Gibt es wieder ein interessantes Thema. Ist schon produziert, worum es geht. Ja, müsst ihr mal reinhören. Ich hoffe, es interessiert euch wieder. Wünsche euch also heute, der zweite Weihnachtstag, nochmal frohe Weihnachten. Genießt die Stunden im Kreise eurer Liebsten. Ja, ich werde heute Abend noch die Premier League kommentieren dürfen. Was habe ich denn da? Muss man immer in meinen Kalender gucken. Das ist dann FC Liverpool gegen Leicester City. Jo, gar nicht mal so schlecht. 21 Uhr Anstoß, dann ist Kaffee und Kuchen ja auch schon durch. Dann hört man sich vielleicht. Und wenn nicht, schöne Tage, hören wir uns nächste Woche wieder im neuen Jahr 2025. Dankeschön, dass ihr in diesem Jahr immer wieder reingehört habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, diese Ausgaben von Bosses Bundesliga-Blog zu verfolgen, zu hören, und würde mich freuen, wenn ihr weiter einschaltet. Dankeschön, alles Gute, tschüss sagt Ralf Boss.
Hallo, hier spricht Timo Latsch. Ich bin der stellvertretende Sportressortleiter von RTL. Der ein oder andere kennt mich vielleicht auch als Sportmoderator von NTV. Ich schaue also berufsbedingt sehr viele Nachrichten und bekomme im Moment ein ziemlich ungutes Gefühl in der Magengegend, wenn ich mitbekomme, was in den USA passiert. Aber auch hier in Europa, in Österreich, direkt in Deutschland vor unserer Haustüre. Es sind ganz sicher komplizierte, anspruchsvolle Zeiten, aber einfache Lösungen sind nicht immer die richtigen, und garantiert sind Lösungen von 1933 die falschen. Und deswegen geht am 23.02. wählen, gib der Demokratie deine Stimme, Hashtag geh wählen.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.